Also heute das Thema heißt Sehe und Gehe. Und das ist der erste Teil. Wir machen auch die Fortsetzung dann nächste Woche. Und die ihr jetzt auch im Januar mit dabei wart in den ersten Gottesdienst. Wir hatten so angefangen in das Jahr mit dem Thema Sieh hin. Und es ging alles um Vision und um Hinschauen. Und ich möchte einfach mal eine Schriftstelle am Anfang setzen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 21. Dort lesen wir, dort sagt Moses zum Volk Israel: Siehe, der Herr dein Gott hat das Land vor dir dahingegeben. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Hier kommt eine ganz starke Ermutigung Gottes durch Moses, durch den Propheten und Führer des Volkes Israels, während sie sich vorbereiteten, in das verheißene Land zu gehen. Und hier sehen wir das Wort siehe hervorgehoben in dem Text und ziehe hinauf. Also siehe und gehe, diese beiden Begriffe. Und hier in diesem Vers werden uns eben zwei wichtige Gedanken vermittelt. Nummer eins ist, alles fängt mit Sehen an. Darum haben wir uns auch am Anfang des Jahres so damit beschäftigt. Es ist wirklich so, um in etwas hineingehen zu können, musst du es erst sehen. Du musst wissen, dass es das gibt, das verheißene Land. Du musst es sehen können, um dort hineinzugehen. Und das ist eigentlich genau das auch, was Jesus zu Nikodemus sagte in diesem Gespräch, wo Nikodemus, dieser Schriftgelehrte, zu ihm kam und fragte, ja, was kann ich tun? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, denn wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und deswegen auch nicht hineingehen. Genau das Gleiche, sehen und gehen. Das soll uns heute so ein bisschen beschäftigen. Und der zweite Gedanke, den wir hier in diesem Vers sehen können, ist, wenn Gott uns etwas zeigt, hat es immer eine bestimmte Absicht. Also er wird uns nicht nur ein schönes spirituelles Gefühl geben, wenn wir etwas sehen, wenn wir etwas erkennen. Er will uns nicht nur einfach irgendwie eine Gänsehaut geben oder eine tolle Erfahrung geben und unterhalten, sondern er will etwas durch uns tun. Er hat ein Ziel, er hat eine Absicht, er hat einen Zweck. Und zwar, er möchte durch dich und mich Geschichte schreiben. Und diese Geschichte ist vielleicht nicht so, dass alle das mitbekommen, aber er möchte dich gebrauchen, um das Geschehen auf dieser Welt in eine andere Richtung, eine positive Richtung zu bringen. Das ist Gottes Absicht. Und deswegen zeigt er uns Dinge. Und heute wollen wir uns etwas damit beschäftigen, wie wir von diesem Sehen zum Gehen kommen. Wie kommen und bleiben wir geistlich in Gang? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, das ist eines der größten Herausforderungen, manchmal im christlichen Leben, in Gang zu bleiben, geistlich. Ja, man lebt, man isst, man schläft, man steht auf, geht zur Arbeit. Das geht alles so wie von selbst, weil es sein muss. Aber geistlich in Gang zu bleiben, das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Stimmt's? Einfach frisch zu bleiben, uns immer wieder zu motivieren, Jesus nachzufolgen. Also was motiviert uns dazu, Nachfolger von Jesus zu sein? Und die alles entscheidende Antwort, glaube ich, lässt sich in einem Ausdruck finden. Und das ist in dem Ausdruck, was im Neuen Testament immer wieder vorkommt, wandelt im Geist. Und der begegnet uns nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament wird er uns immer wieder vorgestellt, wird darauf hingewiesen, auf dieses Wandeln im Geist, in einer prophetischen Weise. Und denken wir nur an Henoch. Es heißt von Henoch, Henoch wandelte mit Gott. Das ist praktisch so ein Hinweis, ein Bild, wie unser Leben sein soll. Wir sollen wandeln mit Gott, wir sollen wandeln im Geist. Oder denken wir an Abraham. Gott kam zu Abraham und sagte zu ihm, lebe vor mir, gehe vor mir und sei untadelig. Und das ist eben ein Vorbild für uns, wenn wir über dieses Wandeln im Geist sprechen. Das soll uns heute im weiteren Verlauf etwas beschäftigen und auch in der nächsten Woche. Wandeln im Geist. Denn ich glaube, dass das, was wir erleben wollen als Gemeinde, was Gott tun möchte, dass das ganz viel damit zu tun hat. Und eine ganz bekannte Schriftstelle, Galater 5, Vers 16, da sagt Paulus zu den Galatern, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Der Grund, warum das so wichtig, zentral ist, ist, wir bekommen keine göttliche Vision oder einen göttlichen Auftrag, um es dann in menschlicher Weise zu erfüllen. Ja, das denken wir manchmal. Gott möchte etwas tun und dann fangen wir an, in menschlicher Weise, in menschlicher Kraft das umsetzen zu wollen. Und das Gute ist, wenn er uns etwas zeigt und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann schenkt er uns immer gleichzeitig die Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Ist das nicht gut? Gott sagt nicht, tu das und dann lässt er uns einfach gehen, das in unserer eigenen Möglichkeit zu tun. Wenn Gott etwas tun möchte durch dich und mich, dann gibt er uns die Fähigkeit, das zu tun. Und das finden wir in diesem Wandeln im Geist. Deswegen ist der alles entscheidende Faktor der Geist Gottes. Denn der Geist Gottes ist, wie wir wissen, der Befähiger, der Ermächtiger, der Ermöglicher. Der Geist Gottes ist die Person, die die Mission Jesus, den Auftrag Jesus zu erfüllen, erst möglich macht. Ohne ihn wären wir völlig hilflos, ratlos, tatenlos. Er ist der Parakletos, er ist der zur Hilfe Herbeigerufene, der uns hilft, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Und Jesus selbst hat es uns vorgelebt in einer so starken Weise. Ich gebe nur ganz kurz einige bekannte Schriftstellen, die uns das verdeutlichen sollen, wie zentral das ist. Es heißt hier in Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir dieses, er war voll Geist und ging umher, wandelte im Geist. Jesus wandelte im Geist. Das war das Geheimnis seines erfolgreichen Dienstes. Jesus war deswegen so erfolgreich und hat die Mission des Vaters erfüllen können, weil er eben im Geist wandelte. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Jesus war ganz und gar Mensch. Er war Mensch wie du und ich auch. Er war geboren aus Gott. Er war Gottes Sohn. Und er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie du und ich auch. Wenn du gläubig bist und den Geist Gottes in deinem Leben aufgenommen, Raum gegeben hast, dann bist du in dieser gleichen Weise wie Jesus. Und wenn wir in Christus sind, wir sind ja in Christus, das heißt, wir sind mit ihm verbunden, mit seiner Person durch den Geist Gottes, dann steht uns dasselbe im Leben zur Verfügung wie ihm. Jesus tat nicht die Wunder und das und diese mächtigen Dinge, die er durch sein Leben tat, weil er Gott war, sondern er war Gott, aber er tat es, weil er in seinem Menschsein, das ist ja das Wunder, und um uns ein Vorbild zu geben, wie er möchte, dass sein Werk auf dieser Erde durch uns ausgeführt wird. Er wandelte im Geist. Und wenn es um dieses Wandeln im Geist redet, diese Komponente Geist, dann müssen wir uns fragen, wie viel vom Geist steht uns denn zur Verfügung? Wie viel ist es denn so, was uns denn zur Verfügung steht? Und da gibt es eine ganz klare Antwort. Jesus sagte das selbst. Er sagte, denn der, den Gott gesandt hat, er sprach über sich selbst, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Hier ist ein ganz wichtiger Ausdruck, der uns in dieser Thematik begleiten soll. Hier lesen wir, dass einmal Gott gibt, es ist etwa eine Gabe von Gott, er hält seinen Geist nicht zurück von uns. Es gibt Menschen oder auch Gläubige, die denken, Gott hält etwas zurück. Nein, tut er nicht. Er ist derjenige, der das größte Interesse, mehr als du das jemals haben könntest, überhaupt hat, dich mit seinem Geist zu beschenken und dich zu befähigen. Er weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Er würde niemals seinen Geist zurückhalten. Deswegen werden wir ständig ermutigt, in den Gaben des Geistes zuzunehmen. Wir werden nicht entmutigt und gesagt, das ist nicht für dich. Sprachengebet ist nicht für dich. Du wirst nie in der Schrift lesen, bete weniger in Sprachen. Du liest nur, bete mehr in Sprachen. Bete mehr. Warum? Weil es dir gut tut, weil es dich aufbaut. Amen. Das ist das Herz Gottes. Und wir lesen hier eben, er gibt den Geist nicht nach Maß. Das bedeutet, geistliches Leben, das, was wir am meisten benötigen, wird uns nicht in Maßeinheiten zur Verfügung gestellt. Also praktisch, das, du bekommst das Maß hier, so eine Flasche, so ein Fläschchen. Ja. Und der Markus, der bekommt einen ganzen Eimer, ja, weil er sich so gut verhält. Und Judith bekommt eine ganze Badewanne. Ja. Ja, das sind Maßeinheiten. Das sind Maßeinheiten. Der Salvatore bekommt ein Fass. Ein Fass bekommt er. Ein Fass, das ist für Salvatore. Ja? Und der andere bekommt vielleicht nur einen Fingerhut oder so. Das ist, so denkt Gott nicht. Es heißt hier, Gott gibt seinen Geist ohne Maß, nicht nach Maßeinheiten.
Amen. Amen.
Was bedeutet das? Der Geist kommt eben nicht in täglichen Rationen. Es kommt nicht so mal, okay, so ein bisschen, ja, für den Tag. Es kommt ohne Maß. Er wird uns ohne Maßeinheiten zur Verfügung stellen. Gott macht also auch nicht den Wasserhahn auf und gibt so ein bisschen, dass du, was du heute brauchst. Mehr brauchst du nicht, das ist genug. Der Hans braucht nur so ein paar Tropfen aus dem Wasserhahn. Das reicht für den. Ja, den Rest soll er zusehen, wie er klarkommt. So denkt Gott nicht. Wisst ihr, die Geistesdimension ist unbegrenzt. Und man sollte es nicht als eine Pfütze verstehen, sondern eher vergleichen mit einem Ozean. Ja. Natürlich ist der Ozean auch begrenzt. Gottes Geist ist noch viel unbegrenzter. Man kann ihn eigentlich gar nicht vergleichen mit irgendetwas, was geschaffen ist. Aber um uns eine Vorstellung zu geben, das, was Jesus hier sagt, dass Gott seinen Geist ohne Maß gibt, ohne Begrenzung, bedeutet, dass er es nicht in Maßeinheiten packt, sondern dass er dir eine unbegrenzte Fülle, wie den Ozean, zur Verfügung stellt. Ist das nicht gut? Die Geistesdimension ist unbegrenzt. Von Gottes Seite gibt es keine Begrenzung für unser geistliches Leben. Du kannst so geistlich sein, wie du willst. Ist das nicht stark? Gott wird nicht sagen, oh, du bist jetzt zu geistlich. Sei mal ein bisschen weniger geistlich. Wird Gott nie sagen. Das werden andere tun, diese Aufgabe. Und unsere Aufgabe, besonders eine Person, jemand ist bekannt dafür, dass er ständig versucht, uns klein zu halten, niederzumachen und uns irgendwie das vorzumachen, dass wir das nicht verdient hätten, von Gott gebraucht zu werden. Ja, wir können so viel geistiges Leben haben, wie wir es wollen. Und das ist ja eine unglaublich befreiende Sache. Natürlich ist es auch so, dass Gott sagt, jetzt liegt es an dir. Nimm dir so viel du willst. Nimm dir Zeit, all das zu holen vom Himmel, was Gott dir geben möchte. Und es gibt natürlich auch Leute, die beten gern um die doppelte Portion. Aber wenn man das so versteht, dann weiß man eigentlich, dass doppelte Portion, ja, ich weiß, da gibt es eine Bedeutung in der hebräischen Kultur. Da geht es natürlich um das Erstgeburtsrecht, der die doppelte Portion des Erbes bekam. Aber manche beten für doppelte Portion an Salbung. Ich gebe dir einen anderen Tipp. Bete einfach, dass der Geist dich so erfüllt, dass es ohne Maß kommt. Amen. Das ist Gottes Herz. Und wie bekommt man das? Jesus sagte es, alles Wandeln im Geist, hier unser Thema. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also nicht Tropfen, sondern Ströme werden fließen. Das ist das, was er gesagt hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, also Glaube gemäß der Schrift, wenn wir uns auf das verlassen, was Gott gesagt hat, und einfach schlicht vertrauen, dann öffnet sich etwas in uns. Und ich kann dir das nicht erklären. Ich denke, das wäre vermessen, als Mensch sich das vorzustellen, aber Gott hat es gesagt. Und deswegen glaube ich, dass da ein etwas ist. Erlebe ich das in der Fülle? Nein, aber ich will es immer mehr erleben. Ich bewege mich darauf zu. Und das ist auch das, die Ermutigung Gottes an uns, dass wir uns mehr und mehr mit dem Geist verbinden. Denn je mehr es uns gelingt, uns mit dem Geist zu verbinden, desto mehr wird sich diese unbegrenzte Dimension für uns öffnen. Das ist das Leben, wozu wir berufen sind. Und ich hatte am Anfang des Jahres, ich wollte das eigentlich schon in den Gottesdiensten am Anfang sagen, aber ich hatte am Anfang des Jahres für die CGM ein Empfinden, ein Wort, eine Wahrnehmung. Und dass dieses Wort war, dass wir von Kraft zu Kraft gehen. Und es kam das Bild einer Rakete. Und wie ihr wisst, eine Rakete besteht aus mehreren Raketenstufen, so eine klassische Rakete. Meistens sind das drei Teile einer Rakete. Das ist die Primärstufe, Sekundärstufe und dann die Kickstufe. Die ist auch sehr wichtig. Und in der Primärstufe, das ist das, was zuerst gezündet wird und eine unheimliche Schubkraft aufbringen muss, damit man dieses ganze Gewicht der Rakete hochkatapultieren kann und diese Fluggeschwindigkeit erreichen kann, um ganz hoch zu kommen. Und irgendwann wird das abgestoßen und dann fängt dann an, die zweite Stufe initiiert zu werden, die zweite Raketenstufe, die dann noch höher, mit weniger Gewicht und schon mit bestehendem Momentum noch höher kommt. Und wenn man dann die Erdumlaufbahn erreicht hat, dann wird die Kickstufe eingeschaltet. Und das ist etwas ganz Feines, wo man gar nicht mehr so viel Treibstoff braucht und wo gar nicht mehr so viel Schubkraft benötigt wird, weil man ist in der Schwerelosigkeit des Weltalls, die Kickstufe. Und ich empfand so, dass wir als CGM drei Stufen durchlaufen haben oder durchlaufen müssen, oder dass das der Aufbau auch ist, der CGM. Die Stufe 1, maximale Kraftanstrengung, das war die Pionierphase. Es war ganz viel, was hier in der CGM in großer Kraftanstrengung in Gang gesetzt wurde. Von Anfang an, da wurde sehr viel investiert und das war sehr wichtig, um erstmal hochzukommen. Und dann kam die zweite Phase, die reduzierte Kraftanstrengung, diese Konsolidierungsphase, wo Sachen anfingen, dann stabiler zu werden. Und jetzt glaube ich, dass Gott uns in diese dritte Stufe, in diese Kickphase, in diese Kickstufe reinführen möchte, wie bei dieser Rakete, eine Phase der geringen Kraftanstrengung. Das heißt nicht, dass wir einfach alles laufen lassen und träge und faul sind, so sind wir sowieso nicht. Aber das bedeutet, dass wir eine andere Dynamik erfahren. Und das, glaube ich, ist die Glaubens- und Gnadensphase, in der Gott uns als Gemeinschaft hineinführen möchte, in der man aktiv ist, aber man handelt im Glauben. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und ihr kennt deswegen von Kraft zu Kraft. Und deswegen, die Bibel gebraucht ja oftmals diese Ausdrücke von Kraft zu Kraft, von Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gnade zu Gnade. Das bedeutet, es gibt ein stufenweises, ein Steigern, ein Zunehmen. Und ich glaube, dass wir in dieser Phase sind, wo wir als Gemeinde die Kickphase erreichen. Ist das nicht gut? Also ich finde, das hat mich total fasziniert. Diese Phase, und deswegen passt das eben zu dem, worüber wir heute sprechen, diese Phase wird zunehmend davon bestimmt sein,
Halleluja,
dass wir es immer besser lernen, im Geist zu wandeln. Die CGM soll bekannt sein dafür, für Menschen, Personen, ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, aber die wissen, die es verstehen, im Geist zu wandeln, die mit dem Geist verbunden sich vorwärts bewegen. Und an dieser Stelle, einige Dinge möchte ich hier erwähnen, was es konkret bedeutet, im Geist zu wandeln. Wir werden heute nur diesen ersten Punkt hier ansprechen. Es bedeutet, seine Führung in Anspruch zu nehmen. Und dazu die Stelle aus Römer 8, Vers 14. Da sagt Paulus zu den Römern, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, das erste Erkennungszeichen, das primäre Kennzeichen eines Menschen, der von Neuem geboren ist, der weiß, dass er versöhnt ist mit dem Vater, dass er ein Sohn Gottes ist, der verstanden hat, ich bin Kind und Sohn Gottes. Das ist die Fähigkeit oder das Privileg, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Das ist das erste Privileg einer Gottesbeziehung. Ist das nicht stark? Vom Geist Gottes zu lernen. Wir haben so ein Vorrecht. Und was das bedeutet und wie man dorthin kommt, in dieses geleitet zu werden durch den Geist, als Zeichen, Kennzeichen der Gottessohnschaft, das finde ich sehr gut beschrieben in einem Vers in Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Dort heißt es: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ist das nicht eine starke Verheißung? Während wir uns glaubensvoll auf ihn ausrichten, auf ihn konzentrieren, unser ganzes Leben und alles von ihm erwarten. Also es heißt ja nicht, schalte deinen Verstand aus. Wir brauchen unseren Verstand. Wer sagt, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen, vertraue ihm nicht, glaube ihm nicht. Wir sollen unseren Verstand nicht ausschalten, aber wir sollen Gott über unseren Verstand erheben. Er ist größer als unser Verstand. Er tut mehr, sagt Paulus, als wir erbitten oder erdenken können, uns vorstellen können. Geebnete Pfade, also dass Sachen sich entwickeln und entstehen und Bewegung kommt und wir bewegt werden durch den Geist, das ist das, was hier in diesem das ist, was es eigentlich bedeutet, zu wandeln im Geist. Geistesleitung geschieht ohne Anstrengung. Wir erleben, wie er Dinge für uns bewegt. Geistesleitung bedeutet, synchron zu sein. Also synchron, dieses Wort ist ja interessant. Synchron bedeutet, zur selben Zeit etwas tun. Das ist synchron. Chronoszeit, ja, synchron, im Gleichklang, würde man sagen. Oder gleichzeitig, im Gleichschritt etwas tun. Oder abgestimmt mit dem Geist Gottes zu sein. Man ist in Sync, sagt man so schön, ja, in Sync mit dem Geist Gottes. Man ist synchronisiert mit dem Geist Gottes. Das ist geführt zu sein durch den Heiligen Geist. Man weiß intuitiv, was zu tun ist. Es ist, als wenn man den Autopiloten angeschaltet hat. Man weiß irgendwie, man kommt ans Ziel. Das ist, wenn Gott den Weg ebnet. Das ist so ermutigend. Und wie das aussieht, ist zum Beispiel, dass man am richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Denkt einmal, Weihnachtsgeschichte, Simeon, dieser alte Mann, der im Tempel war. Es heißt, als Jesus achttägig als Säugling dort präsentiert wurde im Tempel, in Lukas 2 lesen wir das, da kam Simeon durch den Geist geführt zu Jesus. Und er stand direkt vor Maria und Josef, die das Säugling, die das Kind im Tempel präsentierten, und er begegnete Jesus. Ich meine, das hat er nicht, irgendwie darüber gelesen oder er war einfach da. Er war zur rechten Zeit am richtigen Ort. Das ist Geistesleitung. Das hat Simeon, und Simeon ist interessant, sein Name bedeutet jemand, der das Ohr leiht, der Hörende. Ja, der Simeon hatte sich positioniert in einer Weise vor Gott, dass Gott ihn leiten konnte. Er vertraute mit seinem ganzen Herzen dem Herrn und nicht seinem Verstand. Geistesleitung ist, wenn man im entscheidenden Augenblick, im richtigen Augenblick an jemanden denkt, vielleicht im Gebet, und dann hörst du vielleicht irgendwie später, man in dem Moment um 11 Uhr, da hatte ich so eine Not und du hattest genau um 11 Uhr diese Gebetslast für diese Person. Vielleicht ist es euch schon mal sowas begegnet. Das ist Geistesleitung. Das macht das christliche Leben so spannend, die Nachfolge so spannend. Ja, oder man ruft jemanden an, weil man an jemanden denkt, ruft jemanden an und der andere sagt dir, oh Mann, ich bin so, gerade jetzt brauchte ich das, dass du mich jetzt ermutigst. Gerade jetzt. Das ist synchron sein mit dem Geist. Das ist Geistesleitung. Oder du schickst jemanden eine WhatsApp und diese WhatsApp hat vielleicht irgendeine Ermutigung, eine Verheißung oder irgendetwas und das ist genau das, was die Person braucht. Oder man ist für jemanden da, gerade dann, wenn die Person es braucht. Für deine Familie oder für die Kinder oder für Freunde. Man ist einfach zur Stelle. Man ist geleitet durch den Geist und steht da. Oder man wird zu einer Person geführt, die suchend ist und gibt Zeugnis. Denk an Philippus, der von einem Ort der Erweckung, wo er mächtige Durchbrüche erlebte, ich glaube, es war in Samarien, wo er weggenommen wurde, transformiert wurde, eine Entrückung erlebte und hingeführt wurde zu einer Person in einer ganz öden, verlassenen Gegend. Aber da war jemand, der war vorbereitet, der brauchte Hilfe. Und das war der Kämmerer aus Äthiopien. Philippus kam und gab ihm Zeugnis. Am richtigen Ort war er zur richtigen Zeit. Das ist Wandeln im Geist. Das ist, wenn man synchron ist, synchronisiert ist geistlich. Und so gibt es auch viele, viele andere Beispiele. Es gibt auch viele geistgeleitete Geschäftsbeziehungen, Ausbildungswege, Beziehungen generell. Es gibt unglaublich viele Dinge, wo der Geist Gottes uns führen und leiten kann. Und darum geht es bei dieser Thematik. Ich glaube, wenn wir das als Gemeinschaft erleben, diese Geistesleitung und uns mehr dafür noch öffnen, weil es ist ja möglich, es ist ja da, von Gottes Seite, er möchte uns leiten. Oftmals ist es so, dass wir so beschäftigt sind oder uns das gar nicht vorstellen können, dass Gott uns leiten kann. Und wenn wir uns dem mehr anvertrauen, der Geistesleitung, und sagen, auf all unseren Wegen wollen wir nur dafür sorgen, dass wir ihn erkennen. Amen. Ihn erkennen. Und uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Vielleicht sagt der Verstand dir das eine, sagt, das tut man nicht so. Das geht nicht. Dass man sagt, Gott, ja, es geht vielleicht nicht in der Schweiz, aber im Reich Gottes geht es. Amen. Ich wünschte, ich hätte in meinem Leben viel öfter Tagebuch geschrieben, weil Gott tut so viele Dinge und ich habe so viele Dinge erlebt, aber ich habe sie vergessen und nicht festgehalten, weil ich das nicht schriftlich festgehalten habe. Und ich möchte ganz stark ermutigen und ich ermutige mich selbst, immer wieder Sachen aufzuschreiben, stichwortartig, wo Gott führt. Aber es gab so viele Begebenheiten, zum Beispiel eine Begebenheit, die für uns sehr einprägsam, prägnant war. Das war eine Begebenheit, die Gott uns nach Südafrika geführt hat. Ihr wisst, wir haben 10 Jahre in Südafrika gelebt, haben dort ganz prägende Zeit für uns verbracht und auch viele Möglichkeiten gehabt, dort Menschen zu dienen. Aber wie das alles zustande gekommen ist, das war eine absolute Führung und konnte nur geschehen, weil der Geist Gottes geführt hat. Das konnten wir uns nicht ausdenken. Erstens, wir hatten nie an Afrika gedacht. Es war im Jahr 2000. Wir waren am Ende der Zeit im Glaubenszentrum Bad Gandersheim, wo wir 14 Jahre verbracht haben als Mitarbeiter. Und die Zeit ging zu Ende. Und wir überlegten, wo wir jetzt hingehen. Wir hatten Einladungen, Möglichkeiten, in die USA zu gehen oder nach Australien, in verschiedenste Richtungen. Afrika war überhaupt nicht vor unserem Schirm. Und so war es dann, als wir im Glaubenszentrum unsere Zelte abgebrochen hatten, dass wir eingeladen waren auf eine Hochzeit in der Schweiz, interessanterweise. In der Schweiz, ganz in der Nähe, in der Gegend von Zürich auch. Die Trauung war in einem Ort, in einer Kapelle, und die Feier war dann woanders, in Rapperswil, in einer schönen Location, zum Schwanen war das. Und es gab dazwischen eine Zeit, die man überbrücken musste. Viele wollten mit dem Schiff auf den Zürichsee dahin fahren und es war ganz besonders organisiert, aber wir hatten das nicht so auf dem Herzen, wir wollten das nicht, wir dachten, wir überbrücken die Zeit anders. Warum besuchen wir nicht Freunde von uns, die direkt am Zürichsee wohnen, haben spontan angemeldet. Die sagten, ja, komm vorbei, für so 2 Stunden einfach mal, dass man sich mal wieder sieht seit langer Zeit. Wir sind hin nach Männedorf, klingeln an der Tür, die Tür geht auf und nicht unsere Freunde stehen an der Tür, sondern eine Frau aus Südafrika, die guckt uns an, ja, hallo. Das Erste, was sie sagte, ihr kommt nach Südafrika. So wurden wir begrüßt an der Tür. Ihr werdet nach Südafrika kommen, eine sehr prophetische Frau auch, schöner Gedanke, ja. Ja, wunderbar. Wir waren da nicht so offen für ihn. Aber dann hatten wir eine kurze Zeit da bei unseren Freunden und sagten, warum nicht? Auch mal ausprobieren, vielleicht nächste Woche kommt der Pastor und seine Frau aus Südafrika, die sind auf der Durchreise, die werden bei uns sein. Kommt doch einfach zum Frühstück und lernt euch doch mal kennen. Und eine Woche später waren wir gemeinsam zum Frühstück, 2 Stunden, haben ihn und Roseanne Goley kennengelernt. Sofort hat der Geist Gottes etwas zusammengebracht. Das war so spannend. Wir konnten das gar nicht irgendwie machen. Das konnten wir nicht organisieren. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Wir haben nie an Afrika gedacht. Und sie luden uns ein, nach Südafrika zu kommen. Da haben wir gedacht, okay, wir lassen uns drauf ein. Wir hatten kein Geld. Wir konnten die Flüge nicht finanzieren. Gar nichts. Dann kam das Geld für die Flüge. Einige Wochen vorher, 2, 3 Wochen vorher kam das rein. Wir kamen an und in dem Moment hatte sich alles wie ein Wunder entwickelt. Türen gingen auf, wir wurden Teil von dem Team dort, wir haben dort mitgearbeitet. Wir haben dort wirklich erweckliche Zeiten erlebt, viele starke geistliche durchbrechende Zeiten. Wir konnten uns einbringen, wir starteten eine Jüngerschaftsschule dort für die jungen Leute, die dort waren. Und haben später dann eine Gemeinde übernommen. Also es gab ganz viel, was sich dann geöffnet hat. Und das nur, weil man irgendwie, ohne zu wissen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit war. Es war alles orchestriert von Gott. Und das ist stark, wenn man so etwas erlebt. Also die CGM kommt in ihre Kickphase rein und das wollen wir erleben. Amen. Amen. Und ja, lasst uns weiter darin bleiben und auch uns in dieser kommenden Woche einfach unsere Sensoren, unseren Autopilot einschalten und sagen, Geist Gottes, du bist gegeben, um uns zu führen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns ermutigst durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu wandeln im Geist, so wie du es möchtest. Danke, Herr, dass von deiner Seite aus keine Grenzbegrenzung ist. Du hast gesagt, du gibst deinen Geist ohne Maß, ohne Maßeinheiten. Und wir wollen kommen und aus deiner Fülle nehmen Gnade um Gnade für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amen.
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. And your presence, Lord,